Podcast NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert. NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
Willkommen zur 3272. Sendung. Am 14. September vor genau 200 Jahren wurde der Schriftsteller Theodor Storm geboren. In Husum, in der grauen Stadt am Meer, der er mit seinem Gedicht ein literarisches Denkmal gesetzt hat. Die schleswig-holsteinische Westküste, die raue Nordsee, das ist die Heimat von Theodor Storm. Hier ist auch sein wohl berühmtester Held zu Hause, der Schimmelreiter, der Deichgraf Hauke Haien. 200 Jahre Theodor Storm, unser Thema im Hamburger Hafenkonzert. Ich bin Kerstin von Stürmer. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Bei uns geht's heute um Theodor Storm, den Dichter, der vor 200 Jahren, genau am 14. September 1817, in Husum geboren wurde. 70 Jahre später ist er dort auch beerdigt worden. 7 Jahrzehnte, ein bewegtes Leben. Per Axel Kröske.
Hier sieht man zum Beispiel dieses historische Klavier von Theodor Storm. Es lässt sich nicht mehr so stimmen. Hier wurde täglich musiziert, er war selber auch Chorleiter. Sein dritter Sohn, der sollte dann Musiker werden, hat nicht ganz geklappt, aber hier hat er gesessen.
Es hatte alle Merkmale des typischen Bürgertums im 19. Jahrhundert. Dieses Haus in der Wasserreihe, das Theodor Storm erst mit knapp 50 Jahren bezog. Seine erste Ehefrau Konstanze war nach der Geburt des siebenten Kindes gerade gestorben. Nun hatte er Dorothea geheiratet. Eine schwierige Situation, weiß der Leiter des Storm-Museums Christian Diemand.
Das besonders Pikante ist, er hatte schon mal im ersten Ehejahr eine Affäre mit Dorothea Jensen, das wissen auch alle. Jetzt kommen sie also zusammen und natürlich ist Dorothea zunächst heillos überfordert. Plötzlich ist sie verantwortlich für einen großen Haushalt, für 7 nicht eigene Kinder. Sie hat einen der ersten Frau noch heftig nachtrauernden Ehemann.
Das war 1866. 10 Jahre im preußischen Exil in Potsdam und Thüringen lagen gerade hinter Theodor Storm. Mit den Dänen hatte er es sich nämlich verscherzt. Sie entzogen ihm die Berufserlaubnis. Als Schleswig-Holstein dann preußisch wurde, kehrte Storm als Landvogt und Amtsrichter zurück.
Besonders bitter war dann für ihn, dass er dann den Eindruck hatte, naja, also jetzt sind hier mit den Preußen nur neue Eroberer gekommen. Aber das ist nicht das, was wir uns erhofft haben an Freiheit.
Akten lagern in seinem ehemaligen Arbeitszimmer. Er brauchte das Geld.
Er war ja nie Berufsschriftsteller. Es ist erstaunlich, was er geschafft hat. Er war voll berufstätig. Er hatte für eine große Familie zu sorgen und er hat noch erstaunlich viel geschrieben.
Der kreative Storm begab sich in ein anderes Zimmer.
Das ist das berühmte Poetenstübchen. Storm selbst hat es so genannt. Schwere, geschnitzte Holzdecken und dann vor allen Dingen diese dunkelrote Wandfarbe. Und hier hat Storm 16 Novellen geschrieben, einige seiner großen Gedichte. Und er hat offensichtlich ja, diese düstere Atmosphäre gebraucht. Er selbst hat einmal gesagt, ich bedarf äußerlich der Enge, um innerlich ins Weite gehen zu können.
Und ein Blickfang jeden Dezember im Stormhaus, der Weihnachtsbaum, Inbegriff der Bürgerlichkeit vor gut 100 Jahren. Von draus vom Walde komme ich her, diese Zeilen stammen aus der Feder des Husumers. Und so setzt sich dann langsam das Puzzle zusammen. Auf der einen Seite die gut bürgerliche Existenz, auf der anderen innere Unruhe. So nimmt es auch Tade Albertsen wahr, einer der Schüler, die jetzt am Theaterstück über Storm mitwirken.
Ja, so, das ist eben so diese Vollkommenheit, die ihm irgendwie ein bisschen fehlt im Leben. Die sucht
er
eben.
Dieses Gefühl hat auch der Profischauspieler und jetzt Stormdarsteller Wolfgang Hentsch.
Naja, er ist kein unkomplizierter Mensch gewesen. Der Norden ist halt etwas wilder, etwas dunkler. Es erinnert mich immer ein bisschen so an die skandinavische Literatur.
Unerfüllte Liebe, Schicksalsschläge, tragische Verkettungen und auch etwas Mystik ziehen sich durch das Werk des Husumers. Auch wissenschaftliche Erkenntnisse aus Medizin oder Naturkunde arbeitete er gerne mit ein. Hinzu kommt ein einzigartiger Stil, meint Christian Diemand.
Ich mag sowohl sehr gerne seine frühe Lyrik, die ich schon sehr, sehr modern finde und sehr musikalisch, sehr, sehr fein formuliert. Ich mag aber auch die großen Novellen, besonders diese herben, realistischen Novellen aus dem Spätwerk, finde ich nach wie vor atmosphärisch unschlagbar. Ich finde auch Immensee, der erste große Erfolg von Storm, finde ich, ist eine großartige Liebesgeschichte.
Zu Storms Erfolg hat sich ja auch beigetragen, dass er über Nordfriesland schrieb. Dieter Fuchs veranstaltet zum Jahreswechsel Stormlesungen auf Nordstrand.
Storm ist tief verankert. Hauptsächlich wegen des Schimmelreiters natürlich, aber auch diese eher anders geschriebenen Stimmen wie die Regentrude. Das spielt hier im östlichen Teil von Husum.
Hans Theodor Wolzen Storm, so übrigens der ganze Name, das war ein Mensch, den viele in Husum gerne mal kennengelernt hätten.
Also mit dem würde ich gerne ein Glas Wein trinken, ja.
Wer den Namen Theodor Storm hört, der erinnert sich an die Schulzeit. Denn Storm steht auf dem Deutschlehrplan und das seit vielen, vielen Jahren. Seine Novelle Der Schimmelreiter ist eine sehr dichte und emotionale Beschreibung des Lebens und der Charaktere an der Küste. Und wer sich zur See hingezogen fühlt, der kommt am Schimmelreiter nicht vorbei, Gänsehaut inklusive. So auch Sänger Stefan Gwildes in Erinnerung an seine Schulzeit.
Ich fand damals, das ist ein großes Werk, es ist eine sehr, sehr eigene Sprache. Aber das Faszinierende an der ganzen Geschichte fand ich damals schon als 16-, 17-Jähriger, den Charakter von Hauke Hain, dem Deichgrafen. Also wie der mit sich und seiner Intuition umgeht, wie er die Umwelt betrachtet, wie er als Visionär, wie er als Liebender daherkommt und auch leider scheitern muss, irgendwie, das fand ich unheimlich faszinierend. Ich fand den, so ein Mensch, der so von Intuition getrieben ist, so fand ich in der Zeit, wo man sich ja eben selbst positioniert, so wie geht man voran im Leben, und er, der von sich sagt, man muss nicht all das machen, was die Leute einem so sagen und so einreden wollen, sondern er geht seinen eigenen oder ging seinen eigenen Weg. Das fand ich toll und faszinierend. Und deshalb auch 40 Jahre später, irgendwie nachdem ich das ja in der Schule gelesen hatte, treffe ich die Sonja Valentin vom Ernst-Deutsch-Theater, die Dramaturgin. Und wir sprachen drüber, sagten, Mensch, lass uns das mal machen. Und lass uns vor allen Dingen das so eindampfen, dass es auf eine Kommode Länge kommt. Also so landen wir jetzt bei 75 Minuten. Das ist sonst 3,5 Stunden, wenn Gerd Westphal das einliest und so. Aber haben diese ganze Zwiebelgeschichte weggelassen. So der Journalist, der losreitet und dann in den Gasthof kommt und dann auf Seite 95 erzählt dann der Lehrer, wie diese ganze Geschichte war. Die ganzen Zwiebelkrams lassen wir weg und gehen gleich auf den Charakter Hauke Hain. Und es hat einen unfassbar spannenden Sog, diese Dramaturgie dieser Geschichte. Und das ist wirklich irre. Wir waren in Husum und haben vor der Theodor-Storm-Gesellschaft gespielt und die saßen mit offenem Mund da und haben das sehr genossen.
Entstanden ist ein Hörbuch. Gwildes liest Storm, der Schimmelreiter. Ausschnitte daraus gleich in diesem Hamburger Hafenkonzert. Der Schimmelreiter, das wohl berühmteste Werk Theodor Storms, ein Stück Weltliteratur. Darin nordfriesische Deiche, Gespenster und ein junger Deichgraf, Hauke Hain. Stefan Gwildes liest Theodor Storm.
In der Mitte des vorigen Jahrhunderts gab es hier einen Deichgrafen, der von Deich- und Sielsachen mehr verstand, als Bauern und Hofbesitzer sonst zu verstehen pflegen. Tede Hain, sein Vater, hatte ein paar Fennen, wo er Raps und Bohnen baute, auch eine Kuh graste, ging im Herbst und Frühjahr auch aufs Land messen und saß im Winter, wenn der Nordwestwind von draußen kam und an seinen Läden rüttelte, zu ritzen und zu prickeln, in seiner Stube. Der Junge, Hauke, saß meist dabei und sah über seine Fibel oder Bibel weg dem Vater zu, wie er maß und berechnete und grub sich mit der Hand in seinen blonden Haaren. Und eines Abends fragte er den Alten, warum denn das, was er eben hingeschrieben hatte, gerade so sein müsse und nicht anders sein könne, und stellte dann eine eigene Meinung darüber auf. Aber der Vater, der darauf nicht zu antworten wusste, schüttelte den Kopf und sprach,
»Das kann ich dir nicht sagen. Genug. Es ist so. Und du selber irrst dich. Willst du mehr wissen, so suche morgen aus der Kiste, die auf unserem Boden steht. Ein Buch einer der Euklides hat's geschrieben. Das willst du dir sagen.«
Der Junge war tags darauf zum Boden gelaufen und hatte auch bald das Buch gefunden. Denn viele Bücher gab es überhaupt nicht in dem Hause. Aber der Vater lachte, als er es vor ihm auf den Tisch legte. Es war ein holländischer Euklid, und holländisch verstanden alle beide nicht. Der Junge, der von wenig Worten war, sah den Vater ruhig an und sagte nur, »Darf ich's behalten?« Und als der Alte nickte, wies er noch ein zweites, halb zerrissenes Büchlein vor. »Auch das?« frug er wieder.
»Nimm sie alle beide«, sagte Tede Hain. »Sie werden dir nicht viel nützen.«
Aber das zweite Buch war eine kleine holländische Grammatik. Und da der Winter noch lange nicht vorüber war, so hatte es, als endlich die Stachelbeeren in ihrem Garten wieder blühten, dem Jungen schon so weit geholfen, dass er den Euklid fast überall verstand. Als der Alte sah, dass der Junge weder für Kühe noch Schafe Sinn hatte und es kaum merkte, wenn die Bohnen blühten, schickte er seinen Sohn an den Deich, wo er mit anderen Arbeitern von Ostern bis November Erde karren musste. »Das wird ihm vom Euklid kurieren«, sprach er zu sich. Und der Junge karrte. Aber den Euklid hatte er allzeit in der Tasche, und wenn die Arbeiter ihr Frühstück oder Vesper aßen, saß er auf seinem umgestülpten Schubkarren mit dem Buche in der Hand. Und wenn im Herbst die Fluten höher stiegen und manches Mal die Arbeit eingestellt werden musste, dann ging er nicht mit den anderen nach Haus, sondern blieb, die Hände über die Knie gefaltet, an der abfallenden Seeseite des Deiches sitzend und sah stundenlang zu, wie die trüben Nordseewellen immer höher an die Grasnarbe des Deiches hinaufschlugen. Erst wenn ihm die Füße überspült waren und der Schaum ihm ins Gesicht spritzte, rückte er ein paar Fuß höher und blieb dann wieder sitzen. Er hörte weder das Klatschen des Wassers noch das Geschrei der Möwen und Strandvögel, die um oder über ihm flogen und ihn fast mit ihren Flügeln streiften, mit den schwarzen Augen in die seinen blitzend. Er sah auch nicht, wie vor ihm über die weite, wilde Wasserwüste sich die Nacht ausbreitete. Was er allein hier sah, war der brandende Saum des Wassers, der, als die Flut stand, mit hartem Schlage immer wieder dieselbe Stelle traf und vor seinen Augen die Grasnarbe des steilen Deiches auswusch. Nach langem Hinstarren nickte er wohl langsam mit dem Kopfe oder zeichnete, ohne aufzusehen, mit der Hand eine weiche Linie in die Luft, als ob er dem Deiche damit einen sanfteren Abfall geben wollte. Wurde es so dunkel, dass alle Erdendinge vor seinen Augen verschwanden und nur die Flut ihm in die Ohren donnerte, dann stand er auf und trabte halb durchnässt nach Hause.
Am grauen Strand, am grauen Meer, und seitab liegt die Stadt. Der Nebel drückt die Dächer schwer, und durch die Stille braust das Meer eintönig um die Stadt. Es rauscht kein Wald, es schlägt im Mai kein Vogel ohn Unterlass. Die Wandergans mit hartem Schreien nur fliegt in Herbstesnacht vorbei, am Strande weht das Gras. Doch hängt mein ganzes Herz an dir, du graue Stadt am Meer. Der Jugendzauber für und für ruht lächelnd doch auf dir, du graue Stadt am Meer.
Das Gedicht »Die Stadt«, eine zugegebenermaßen etwas spröde Liebeserklärung Theodor Storms an seine Heimatstadt Husum, in der er vor 200 Jahren geboren wurde. Dieser runde Geburtstag, der wird natürlich in Husum schon das ganze Jahr über gefeiert. So gibt es zum Beispiel eine Sonderausstellung im Theodor-Storm-Haus, die sich dem Verhältnis der beiden Schriftsteller Theodor Storm und Theodor Mommsen widmet. Cassandra Aden.
Die beiden Theodors haben nicht nur das gleiche Geburtsjahr, sie haben auch beide Jura in Kiel studiert und sogar eine Weile zusammen gewohnt. Die Sonderausstellung stellt den jungen Theodor Storm vor, seine Sturm- und Drangzeit sozusagen, schmunzelt Christian Demand, Leiter des Stormzentrums.
Ja, das war tatsächlich auch die Grundidee unserer Ausstellung, dass wir gedacht haben, das ist doch hochinteressant, dass zwei solche intellektuelle Autoritäten wie Theodor Storm und Theodor Mommsen als junge Männer zusammen in einer WG in Kiel gelebt haben, da im heutigen Rotlichtmilieu. Das war damals noch nicht das Rotlichtmilieu. Aber sie haben tatsächlich sogar auf einem Zimmer gelebt und haben eine euphorische, wilde Studentenzeit gehabt. Es war nur eine kurze Phase. Und dann sind sie ganz verschiedene Wege gegangen. Und das einmal zu zeigen in dieser Ausstellung, natürlich anlässlich des doppelten 200-jährigen Geburtstags von Theodor und Theodor. Das ist die Grundidee.
Man erfährt in der Ausstellung, dass die Brüder Theodor und Tycho Mommsen in einigen Briefen durchaus gehässig über Theodor Storm lästerten. Daher kam auch der Titel der Ausstellung »Was macht der Poet?« Aber die drei verband eine lange Freundschaft. Lyrisches Ergebnis dieser Freundschaft, das Liederbuch »Dreier Freunde«.
Ich denke, dass deren Freundschaft sich damals auch wesentlich über Lyrik definiert hat. Das war ein wesentlicher Aspekt dieses Zusammenseins. Ja, wie vielleicht andere heute irgendwie sich über eine gemeinsame Musik oder über eine gemeinsame Leidenschaft für einen Fußballverein finden. Also irgendwas steht ja immer so im Mittelpunkt von so einer intensiven Freundschaftszeit. Und bei ihnen war es tatsächlich das Dichten. Das war ja ihre erste Publikation. Also nicht nur ihre erste und einzige gemeinsame, sondern auch ihre erste Publikation.
Die Ausstellung ist sehr textlastig, gibt jemand zu. Aber wer nicht alles lesen möchte, kann sich auch einiges anhören, erklärt Bjarne Albertsen. Er hat dann noch einen Fernseher im Ausstellungsraum installiert.
Westermühlen, die Heimat hier. Und hier dein erster Traum. Das Mühlrad rauscht, es stäubt der Silberschaum. Tief unten ruht der Bach, ein stiller Frieden im Spiegelgrund, drin blau der Himmel ruht.
Das gehört einfach ins 21. Jahrhundert, ein modernes Museum dazu, dass sowas da angeboten wird. Und ich denke, das ist auch eine ganz interessante Alternative, wenn man sich jetzt nicht durch alles selber durchlesen möchte. Und was meiner Meinung nach einen großen Reiz ausmacht, dass es eben so bekannte Stimmen wie der Westphal, der Arne Rautenberg, also wirklich Leute mit richtig Ahnung auch im lyrischen Bereich, sich das von denen nochmal vorzulesen lassen. Auch wenn man das vielleicht selber alles komplett alleine durchliest, einfach nochmal 3-4 Takte sich das von denen anzuhören, finde ich meiner Meinung nach sehr interessant.
Die kleine Ausstellung liefert in jedem Fall interessante Einblicke in die Studentenzeit von Theodor Storm. Und sie versucht dem Besucher klarzumachen, dass auch Storm mal ein Jugendlicher war. Was manchmal schwer vorstellbar scheint, lächelt Demand.
Sie waren junge Männer, Studenten, haben na, natürlich ein bisschen anders als heutzutage, das ist klar. Aber sie sind nicht so, wie wir sie uns immer vorstellen, mit dem Rauschebart und alt und gesetzt und große, wichtige, staatstragende Werke verfasst der eine und der andere große Literatur, mit denen dann fortan die Schüler gequält werden. So sind sie nicht auf die Welt gekommen.
Noch bis Ende Oktober ist die Sonderausstellung im Stormhaus in Husum zu sehen.
Hier ist NDR 90,3. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert. Husum. Mit seinem Gedicht Die Stadt hat Theodor Storm seiner Heimatstadt ein literarisches Denkmal gesetzt. Der Schriftsteller ist ohne Frage immer noch der berühmteste Sohn der Westküstenstadt. Entsprechend wird dieser 200. Geburtstag dort gefeiert. Per Axel Krüske.
Zehn Senioren aus Husum, 10 Erwachsene mittleren Alters, 10 Jugendliche und der Profischauspieler Wolfgang Hensch sprechen und spielen Theodor Storm. Zum 200. Jubiläum hat der Hamburger Regisseur Frank Düwel Zeilen aus dem reichhaltigen lyrischen Schaffen und auch aus der Prosa des Schriftstellers zu Collagen zusammengefügt. Täglich laufen jetzt Vorstellungen im Schloss vor Husum.
Das ist ein Flüstern in der Nacht, wenn man so denkt, wie so ein Dichter in der Natur ist oder bei sich in der Stube und auf einmal die Geister in seinem Kopf losmarschieren. Ein großer Teil Liebeslyrik, weil das ist wirklich sehr zu Herzen gehen und schön. Und das verbinden wir aber auch mit persönlichen Erlebnissen von Theodor Storm und mit Novellen, mit den zarten Jugenderinnerungen, die geschrieben sind in Immensee, wo man so ein bisschen sich fragt, ist das jetzt Storm? Aber es geht im Wesentlichen eigentlich um die Liebe.
Feuchte, undurchdringliche Baumschatten.
Unsichtbar.
Storm, das Meer, die Geister, du heißt dieses Stück, das als Annäherung an den Schriftsteller gedacht ist. Auch für die Laiendarsteller selbst.
Er war ja auch sozial sehr engagiert, ne? Hat sich ja auch, glaube ich, auch Problemfälle, Familien auch angenommen und in seiner Lyrik ja auch thematisiert.
Aber so, was ich jetzt mitbekommen habe, ist es ein ja, sehr sehnsüchtiger Mensch gewesen. Der hat ja viel darüber geschrieben, was er nicht hat und was er gerne hätte, wie schön doch die Sachen so sind.
Hatte oft das Gefühl, er ist am falschen Ort mit der richtigen Frau zusammen oder da war dann noch eine andere.
Der Schimmelreiter darf natürlich nicht fehlen, die Novelle über den fortschrittlichen Deichgrafen Hauke Haien, der gegen viele Widerstände für eine bessere Bauweise und damit stabilere Deiche kämpft, dessen Leben aber tragisch enden wird.
Wir können es nicht bessern.
Zum 200. Geburtstag hat auch das Museum in Theodor Storms ehemaligem Wohnhaus in Husum ein spezielles Schimmelreiterzimmer eingerichtet. Christian Demand vom Vorstand der mehr als 1000 Mitglieder zählenden Storm-Gesellschaft geht hier ein und aus. An der Wand ein großer Sekretär.
Sogar der Stuhl ist noch original. Wir haben dann hier eine der wenigen historischen Fotografien, wo dieser Schreibtisch abgebildet ist. Das ist tatsächlich der Schreibtisch, an dem Storm den Schimmelreiter zu Ende geschrieben hat. Dann haben wir auch das schöne, reich verzierte silberne Tintenfässchen. Ja, dann die Reinschrift, natürlich eine Erstausgabe.
Das Foto zeigt allerdings ein Zimmer in Hademarschen, wo Storm seinen Lebensabend verbrachte. Es war dort, wo er 1888 sein letztes Werk geschrieben hatte, das dann sein bekanntestes wurde. Zu Recht, findet Christian Demand.
Es ist ja tatsächlich fast ein bisschen wie bei Goethe und Faust. Es ist so ein Stoff, der ihn schon sehr, sehr früh packt. In autobiografischen Aufzeichnungen sagt dann eine ältere Freundin, die hat ihm immer Märchen und Sagen und sowas erzählt.
Und auch der Hamburger Soulsänger Stefan Gwildes hat sich zum Jubiläumsjahr des Schimmelreiters angenommen.
Mein Kind! Elke!
Aber unten auf dem Deiche war kein Leben mehr, als nur die wilden Wasser.
Seine musikalischen Lesungen sind bereits in Husum und Hamburg gelaufen, ausgezeichnet und ausgestrahlt übrigens vom NDR. Daneben gab es und gibt es natürlich noch weitere Lesungen und Kunstprojekte. Für das Wochenende vor dem Geburtstag hatte nun wie jedes Jahr die Stormgesellschaft zu Fachvorträgen geladen und am Donnerstag ist dann der große Tag.
Es geht morgens los hier im Garten des Stormhauses. Da wird die Post eine Sonderfiliale aufstellen. Da wird es einen Stempel geben. Da rechnen wir mit sehr, sehr großem Andrang. Es wird im Geburtshaus von Storm wird es ein zeitgenössisches Gemälde einer Berliner Malerin geben. Und dann wird es abends einen großen Festakt geben im Ratssaal der Stadt von Husum. Unter anderem mit dem Ministerpräsidenten Daniel Günther. Da wird im Mittelpunkt eine Lesung stehen, die Henning Westphal liest.
Der Schimmelreiter, das berühmteste Werk von Theodor Storm, erschienen 1888 im Todesjahr des Schriftstellers. Mehr Nordfriesland geht eigentlich nicht. Man hört das Meer, den Wind, man lebt mit den Charakteren und man glaubt hinter jedem Deich den Schimmelreiter, den Deichgrafen Hauke Heyen, zu sehen. Küstenschutz, das Thema aktueller denn je, auch für den Sänger und Schauspieler Stefan Gwildes.
Diese Grundgeschichte seines Forscherlebens, seines von Intuition getriebenen Daseins und dieser großartigen Idee und den Gedanken, dem Meer ein großes Stück Land abzutrotzen, indem er einen neuen Deich entwirft und den auch baut, leider nicht ganz vollständig, und letztendlich bricht ja der alte Deich, an dem es angedockt wird. Und das Drama nimmt seinen Lauf. Das entwirft er ja alles. Und wenn man mal in der Gegend ist, und wir im Norden haben ja vielleicht hier und da mal die Gelegenheit, da in die Ecken zu fahren, so nach Dagebüll und da, wo ja auch der Hauke Heinkog ist und der Karolinenkog, um den es ja da ging, dann sieht man, was für ein Visionär man sein muss, um zu sagen, also wenn man jetzt einen Deich baut, dann könnte man so und so viel Hektar Land dem Meer abtrotzen. Das ist schon in der Zeit ein gewaltiges Unterfangen gewesen, weil damals im 19. Jahrhundert, das spielte 1830, 40, das Ganze, da sind ja, hat man das mit Pferdefuhrwerken und mit Schubkarren gemacht, den ganzen Klei und Mist dahin gefahren, um solche Deiche zu bauen. Also das ist schon ein kräftiges Ding. Und das wissend und diese Geschichte hörend, stellt man fest, dass das Storm, auch wenn die Sprache eben sehr, sehr, sehr eigen ist und vielleicht ein bisschen antiquiert daherkommt, ist heute nach wie vor ein hochaktueller Schriftsteller und eben mit dieser Geschichte auch.
Glaub an dich, hör auf deine Intuition. Eine der Erkenntnisse aus Storms Novelle Der Schimmelreiter. Seine fiktive Figur Hauke Heyen kämpft für eine neue Art des innovativen Küstenschutzes.
Es war Oktober. Tagsüber hatte es stark aus Südwest gestürmt. Abends stand ein halber Mond am Himmel. Dunkelbraune Wolken jagten überhin. Und Schatten und trübes Licht flogen auf der Erde durcheinander. Der Sturm war im Wachsen. Im Haus stand Hauke neben seiner Frau am Fenster. Er hatte eben sein Abendbrot hinabgeschlungen. Er war draußen auf dem Deich gewesen. Zu Fuß war hinausgetrabt, schon früh am Nachmittag. Spitze Pfähle und Säcke voll Klei oder Erde hatte er hier und dort, wo der Deich eine Schwäche zu verraten schien, zusammentragen lassen. An dem Winkel zu Nordwesten, wo der alte und der neue Deich zusammenstießen, hatte er die meisten Menschen hingestellt. Nur im Notfall durften sie von den angewiesenen Plätzen weichen. Das hatte er zurückgelassen. Dann, vor kaum einer Viertelstunde, nass, zerzaust, war er in seinem Hause angekommen. Und jetzt, das Ohr nach den Windböen, welche die in Blei gefassten Scheiben rasseln machten, blickte er wie gedankenlos in die wüste Nacht hinaus. Die Wanduhr hinter ihrer Glasscheibe schlug eben 8. »Es geht nicht länger, Elke«, sagte er. »Ruf eine von den Mägden. Der Sturm drückt uns die Scheiben ein. Die Luken müssen angeschraubt werden.« Auf das Wort der Hausfrau war die Magd hinausgelaufen. Aber als sie die Klammern gelöst hatte, riss ihr der Sturm den Laden aus der Hand und warf ihn gegen die Fenster, dass ein paar Scheiben zersplittert in die Stube flogen und eins der Lichter qualmend auslosch. Hauke musste selbst hinaus, zu helfen, und nur mit Not kamen allmählich die Luken vor die Fenster. Beim Wiedereintritt in das Haus fuhr eine Böe hintendrein, dass Glas und Silber im Wandschrank durcheinander klirrten. Oben im Hause über ihren Köpfen zitterten und krachten die Balken, als wolle der Sturm das Dach von den Mauern reißen. Elke hörte, wie Hauke durch die Tenne nach dem Stalle schritt.
»Den Schimmel! Den Schimmel! Jun! Rasch!« hörte sie ihn rufen.
Dann kam er wieder in die Stube, das Haar zerzaust, aber die grauen Augen leuchtend.
»Der Wind ist umgesprungen«, rief er. »Nach Nordwest. Auf halber Springflut. Wir haben solchen Sturm noch nicht erlebt.«
Elke war totenblass geworden. »Und du musst noch einmal hinaus?« Er ergriff ihre beiden Hände und drückte sie wie im Krampfe in die seinen.
»Das muss ich.«
Sie hob langsam ihre dunklen Augen zu ihm, und ein paar Sekunden lang sahen sie sich an, doch war es wie eine Ewigkeit.
Das Ende der Novelle, das ist auch das Ende von Hauke Haien und zugleich eben auch ein neuer Anfang. Noch einmal Stefan Gwildes mit dem Text von Theodor Storm.
Nur ein Brausen, wie vom Weltenuntergang, füllte ihre Ohren und ließ keinen anderen Laut hinein.
Mein Kind! Elke!
Schrie Hauke in den Sturm hinaus. Da sank ein großes Stück des Deiches vor ihm in die Tiefe und donnernd stürzte das Meer sich hintendrein. Noch einmal sah er drunten den Kopf des Pferdes, die Räder des Gefährtes aus dem Wüstengeräuel emportauchen und dann quirlend darin untergehen.
Das Ende,
sprach er leise vor sich hin. Dann ritt er an den Abgrund, wo unter ihm die Wasser unheimlich rauschend sein Heimatdorf zu überfluten begann. Er richtete sich hoch auf und stieß dem Schimmel die Sporen in die Weichen. Das Tier bäumte sich, es hätte sich fast überschlagen, aber die Kraft des Mannes drückte es herunter.
»Vorwärts!«
rief er noch einmal, wie er es so oft gerufen hatte.
»Herrgott, nimm mich, verschon die anderen!«
Noch ein Sporenstich, ein Schrei des Schimmels, der Sturm und Wellenbrausen überschrie, dann unten aus dem hinabstürzenden Strom ein dumpfer Schall, ein kurzer Kampf. Der Mond sah leuchtend aus der Höhe, aber unten auf dem Deiche war kein Leben mehr, als nur die wilden Wasser, die bald den alten Kog fast völlig überflutet hatten. Noch immer aber ragte die Werfte von Hauke Haiens Hofstadt aus dem Schwall hervor. Noch schimmerte von dort der Lichtschein, und von der Geest her, wo die Häuser allmählich dunkel wurden, warf noch die einsame Leuchte aus dem Kirchturm ihre zitternden Lichtfunken über die schäumenden Wellen.
»200 Jahre Theodor Storm, solch runde Geburtstage sind guter Anlass für neue Bücher. Jochen Missfeld hat bereits eine Storm-Biografie geschrieben, die heißt »Du graue Stadt am Meer«. Sein aktuelles Buch ist eine Mischung aus Tatsachenbeschreibung und Roman, geschrieben aus der Sicht der zweiten Frau von Theodor Storm, Doris.
Doris Geschichte wird erzählt aus ihrer Perspektive, also sie ist die Ich-Erzählerin des Romans. Und sie erzählt ihre Lebensgeschichte, angefangen von ihrem Geburtsjahr 1828 mit den ersten Kindheitserinnerungen in den 30er Jahren und dann schließlich den Beginn dieser Liebesgeschichte mit Storm, das ist der Schwerpunkt. Und dann aber auch die Jahre ihres Exils, also als sie auf Druck der Familien Jensen und Storm Husum verlassen musste.
Natur, Heimat, Schutz der Deiche, aber eben auch Frauen waren zumindest im stormschen Privatleben ein wichtiger Punkt. Noch einmal Jochen Missfeld.
Es wird damit nicht ganz klar, dass eine leidenschaftliche Liebesgeschichte zwischen den beiden schon stattfand. Unmittelbar nachdem also Storm seine erste Frau Konstanze geheiratet hatte.
Jochen Missfeld, Autor des Buches Sturm und Stille. Es ist erschienen bei Rowohlt und kostet 22 Euro. Das war das Hamburger Hafenkonzert für heute rund um den 200. Geburtstag von Theodor Storm. Wer mehr will, der kann das. Stefan Gwildes ist mit dem Schimmelreiter auf Tour im Norden, das Ganze noch bis November, zum Beispiel am 29. September in Schenefeld oder am 2. Oktober in Lübeck. In der kommenden Woche im Hamburger Hafenkonzert geht es um dieses Thema. Jan Wulff.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3.
Es ist ein Drama, das sich am 21. September 1957 ereignet. 600 Seemeilen west-südwestlich der Azoren gerät das mit Getreide beladene deutsche Segelschulschiff Pamir bei seiner Reise von Buenos Aires nach Hamburg in einen Orkan und sinkt. Karl-Heinz Dummer ist damals als junger Kochsmart an Bord.
Wir hingen sowieso schon alle auf der Luftseite, also auf Steuerbordseite. Hingen wir alle an der Reling, also wir hingen, wir konnten stehen, konnten wir nicht mehr. Und als das Schiff jetzt überholte, da rutschte natürlich alles ins Wasser. Das war natürlich jetzt ein wüster Wuhling, weil ja die ganze Mannschaft auf dem Hochdeck versammelt war und an die 80 Mann auf so einem kleinen Platz alles zusammen ins Wasser plumpst. Da hat einer den anderen runtergedrückt und gestoßen und dabei werden wahrscheinlich schon sehr viele ertrunken sein.
86 Mann Besatzung befinden sich am Unglückstag an Bord der Firma Spark. Nur 6 überleben. Und das, obwohl von allen Seiten Schiffe zur Hilfe eilen. Der Untergang der Pamir vor 60 Jahren. Unser Thema im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche. Sonntag morgens ab 6 und den Montagabend drauf ab 20 Uhr mit Kerstin von Stürmer.
Ihnen eine gute Woche. Tschüss.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer um 6 Uhr früh und Montag abends um 8 bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.